Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Stürzt er oder stürzt er nicht? Im italienischen Abgeordnetenhaus findet in diesen Minuten eine Vertrauensabstimmung statt, die über das Schicksal von Ministerpräsident Silvio Berlusconi entscheidet. Was, wenn der 74-Jährige der Vertrauensabstimmung verliert? Ist er dann wirklich weg? Und was, wenn er gewinnt? Fragen an Massimo Agostinis. Unser Mann in Rom ist jetzt Gast von Susanne Brunner.
Das Tagesgespräch.
Eine Vertrauensabstimmung hat der italienische Regierungschef schon überstanden, nämlich die im Senat heute Morgen. Jetzt ist das Abgeordnetenhaus dran, während wir reden. Massimo Agostinis, was reden die Leute über all das bei Ihnen in Rom?
Man redet über das Thema, man redet viel über das Thema. Die Italiener, ich würde fast sagen, sind wahrscheinlich immer noch die politisierteste Bevölkerung von ganz Europa. Heute Morgen, als ich Cappuccino genommen habe, ist das am Banco, also am Tresen von der Bahn nebenan, das Thema gewesen von allen. Das sind Güselmänner, also Abfallköbelmänner gewesen, bis zu Journalisten.
Und teilt sich denn das in Anhänger, Gegner? Wird da laut diskutiert pro und contra Berlusconi? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Das Land hat die Diskussion, respektive der Streit über den Berlusconi, derart satt, dass die Leute eigentlich gar nicht mehr sagen, ob sie für oder gegen ihn sind, sondern man diskutiert einfach so, was könnte passieren, wenn er geht, also ist das gut für uns oder ist das schlecht und so, aber jeder behaltet sich bedeckt, wenn er die Leute rundherum nicht kennt, weil man einfach keine Lust hat auf Streit. Die Italiener, wenn es um Politik geht, sind sehr schnell, kriegen sie rote Köpfe. Ich bin letzte Woche privat am Nachtessen gewesen, wo einer dann unbedingt hat wollen sagen, dass er den Berlusconi nicht so toll findet, aber weil er die Runde nicht kennt hat, hat er zuerst gesagt, haben wir alle die gleiche Meinung, wir finden auch blöd, dann können wir offen diskutieren.
Das und Berlusconi würde ja sehr viel Stoff liefern für Kontroversen. Zurück auf die Vertrauensabstimmung, die jetzt im Gang ist in einem Abgeordnetenhaus. Und dort hat es ja zwei Szenarien. Also im Senat hat der Berlusconi ja schon gewonnen, die Vertrauensabstimmung. Also das sind die Mehrheit auf seiner Seite gewesen. Und das könnte ja theoretisch auch im Abgeordnetenhaus passieren. Was heisst denn das dann? Geht er dann gestärkt aus dem Ganzen hervor?
Nein, wahrscheinlich geht er nicht gestärkt raus, selbst wenn er das Vertrauen würde bekommen, respektive der Misstrauensantrag abgelehnt wurde, weil die Rechnungen, die die Zeitungen schon seit Wochen anstellen, sagen immer etwas Gleiches. Es gibt einen ganz knappen Ausgang, das heisst, mit ein paar Stimmen mehr könnte er bleiben vor der Hand oder mit ein paar wenigen Stimmen könnte er fallen. Das heisst, mit so einem Resultat kommt der Berlusconi nicht gestärkt aus dem ganzen Schlamassel raus.
Man sagt ja sogar, die Abstimmung könnte davon abhängen, ob drei schwangere Abgeordnete oder hochschwangere Abgeordnete überhaupt da sind. Heute, das ist schon mal heute da in der Schweiz in der Zeitung gestanden. Jetzt wäre es dann einfach eine Frage von der Zeit, bis er dann doch stürzt, wenn er heute jetzt würde gewinnen im Abgeordnetenhaus.
Da kommt sehr auf seine Allianzpartner, also die kleine, aber doch sehr laute und sehr starke Lega Nord an, was die vorhat. Der Chef von denen, der Umberto Bossi, sagt immer wieder, mit ein paar Stimmen Mehrheit machen wir nicht weiters. Hintergrund, die Lega Nord will unbedingt den Steuerföderalismus durchbringen, also das, was wir kennen, wo die Kantone mehr oder weniger selber können sagen, wie viel Steuern sie erheben und was sie damit machen. Die Lega möchte das auch in Italien verankern. Und sie hat eben Angst, dass wenn es nur eine kleine Mehrheit ist, dass dann das ganze Gesetz, das doch schon recht vorangekommen ist, hinten runterfallen könnte und die Lega gegenüber ihren Wählern müsste sagen, wir sind gescheitert, obwohl wir den Berlusconi so lange unterstützt haben. Das ist die eine grosse Frage, was macht die Lega auch bei einem knappen Resultat? Und das andere ist, der Berlusconi weiss das, dass die Lega ein unsicherer Kantonist ist. Die haben ihn schon mal heimgeschickt, das ist vor 16 Jahren. Könnte der Berlusconi aber, um die Lega ein bisschen zurücktrennen, mit den Zentrumsdemokraten die in die Regierung nehmen, um so seine Machtbasis zu vergrössern?
Was würde denn passieren mit den Drahtzieher von dieser Palastrevolution sozusagen? Also zum Beispiel mit dem Präsidenten vom Abgeordnetenhaus, mit dem Gianfranco Fini?
Das ist ein grosses Ziel von Silvio Berlusconi, den Mann politisch zu zerstören. Man kann das Wort eigentlich gar nicht, zerstören ist das Richtige. Ich nehme sogar an, es geht weiter. Er würde ihn am liebsten einfach von der Erde verschwinden, wenn es irgendwie ging. Fini hat einen Oppositionskurs anfangen innerhalb von Berlusconi, seiner eigenen Partei, mit eigentlich Anliegen, die für uns normal klingen. Zum Beispiel, dass Leute, Politiker, die unter Mafia-Verdacht sind, nicht mehr Minister oder Staatssekretäre sollen sein. Mit Anliegen wie, wir dürfen keine Politik auf dem Buckel von den Ausländern machen, weil wir brauchen die Ausländer für die Wirtschaft. Das sind alles vernünftige Sachen gewesen. Aber das alles hat dem Silvio Berlusconi überhaupt nicht gepasst. Vor allem der interne Oppositionskurs, sodass er eigentlich die Finianer und der Fini selber weg möchte haben. Ich nehme jetzt mal an, falls der Misstrauensantrag, den die Finianer ja eingegeben haben, hinten runtergeht, dass dann das politische Ende vom Fini früher oder später besiegelt ist.
Nehmen wir das zweite Szenario, Massimo Agostinis, angenommen, der Berlusconi verliert die Vertrauensabstimmung in, was soll ich sagen, in einer guten Stunde oder so. Da hat man schon geschrieben, Cäsars letzte Tage. Wäre das so etwas? Wäre es dann vorbei?
Ich glaube das nicht ganz, aus, einfach auch aus verfassungsrechtlichen Gründen. Der Silvio Berlusconi und seine die Rechtskoalition, die haben die letzten Wahlen gewonnen. Wenn er jetzt heute das Vertrauen nicht bekommt, dann muss er raufgehen zum Quirinalspalast. Da sitzt der Staatspräsident. Und der überlegt sich dann, wer könnte ich beauftragen, um eine neue Regierung zu machen, ohne Neuwahlen. Und dann wird sein Augenmerk wieder auf Mitte-Rechts müssen fallen, weil die haben seinerzeit gewonnen gehabt, vor 2 Jahren. Man kann nicht plötzlich eine linke Regierung einsetzen. Das heisst, der Napolitaner wird schauen, wer gibt es Mitte-Rechts. Und da gibt es wieder nur einen, das ist der Silvio Berlusconi. Es gibt Leute, die sagen, vielleicht zieht sich der Berlusconi zurück, weil er weiss, es wird schwierig mit ihm, zu oberst oben. Dann gibt es Kandidaten wie der jetzige Finanzminister Giulio Tremonti oder die rechte Hand von Berlusconi, der Gianni Letta. Ob das wirklich so kommt, ob das nicht einfach ein bisschen Hoffnungsschreibe ist für gewisse Journalisten im In- und Ausland, man kann das so im Moment nicht sagen.
Sie haben es vorhin angesprochen, also man hat ja viel hat man schon um Silvio Berlusconi vorgeworfen und seinen Leuten, also von Mafia-Connections, von Machtmissbrauch, von den Sexskandalen gar nicht zu reden, schlüpfrige Witz. Und 16 Jahre lang oder mehr ist er jetzt bereits eine führende Persönlichkeit in Italien. Warum denn gerade jetzt in dieser Situation? Also offenbar ist ja alles immer wieder im Apparat, aber genau jetzt kommt so etwas.
Ich glaube, das hat wirklich, und das ist der Verdienst, kann man vielleicht sogar sagen, von dem Gianfranco Fini, der es auf sich genommen hat, der quasi omnipotente Herrschaft innerhalb des Mitte-Rechts-Lager von Silvio Berlusconi Paroli zu bieten. Nicht mit persönlichen Attacken zuerst, sondern einfach mit inhaltlichen Fragen. Und das ist dann völlig eskaliert. Jetzt ist es aber nicht so, dass der Gianfranco Fini einfach ein Altruist ist und nur das Gemeinwohl im Auge hat, sondern der Gianfranco Fini ist ein Gefolgsmann von Berlusconi seit 16 Jahren. Der Berlusconi hat der Fini aus der Schmuddelecke von ganz rechts aussen reingeholt. Der Fini ist ja ein Postfaschist. Also, es geht hier auch um persönliche Sachen, dass der Fini gern gehabt hat, wenn der Berlusconi ihn als sein Nachfolger für die Partei eingesetzt hat. Das ist aber nie passiert. Es hat kein einziges Signal gegeben, jemals, dass der Fini der Nachfolger sein könnte. Und ich denke, das spielt bei dieser ganzen Auseinandersetzung auch eine wesentliche Rolle.
Also man kann nicht sagen, es ist dann einfach irgendeinmal ein Minderjähriger zu viel gewesen oder wo der Bogen überspannt hat, sondern das sind wirklich Animositäten zwischen den beiden Herren gewesen, oder respektive einen enttäuschten Gianfranco Fini.
Das muss man so sagen. Die ganzen Mädchen- und Frauengeschichten, die interessieren in Italien nicht wahnsinnig.
Trotzdem, die Medien sind voll von diesen Geschichten. Man ist in den Medien in Italien für oder gegen den Berlusconi. Und der Inhalt ist immer Berlusconi. Kann man sich dann überhaupt eine Medienwelt, einen Teil davon, der ja auch noch um Berlusconi gehört, überhaupt vorstellen, wenn es einen Berlusconi gar nicht mehr gäbe?
Es ist tatsächlich so, es gibt eine ganze Industrie rund ums Thema Silvio Berlusconi. Die Sekretärin von der Auslandpressevereinigung hat letztens gerade gesagt, was möchten die Auslandkorrespondenten, wenn es den Berlusconi nicht mehr gäbe? Sie können sich erinnern, während der Regierung von Prodi, da sind alle rumgehockt und haben gefunden, das sei schon noch wahnsinnig langweilig. Das ist vielleicht ein bisschen zynisch, aber es ist eine Realität. Es gibt auch ganze Buchverlage, wo Bücher publizieren rund um Berlusconi und alles, sein ganzes Umfeld, also ungelöstes Abfallproblem, seine Verquickungen, seine Frauengeschichten, seine Verquickungen mit dem Vatikan, mit der Politik. Das ist Oder es gibt auch Journalisten, Mario Travaglio, das ist so einer, das ist ein hervorragender, ein blitzgescheiter Mann, aber der ist so gross geworden, wegen seiner Gegnerschaft, gegen Silvio Berlusconi.
Also die Medien müssten sich sozusagen fast schon neu erfinden, wenn er nicht mehr wäre. Also falls der Tag wird ja irgendwann mal kommen, ob das heute ist oder das sehen wir ja dann noch.
Es gibt tatsächlich also die Tageszeitung Republika, wo ein sehr scharfer Anti-Berlusconi-Feldzug quasi feiert seit Jahren. Die hat zugelegt an Leser und das dürfte ganz klar damit zu tun haben, dass sie klar verortet ist gegen den Berlusconi und die Leute kaufen die Zeitung darum, wenn es den Mann nicht mehr gibt. Würde ich fast sagen, werden die einen Teil von diesen Leuten wieder aufhören, Zeitung lesen, so wie das sehr viele Italiener machen.
Mal ganz abgesehen von den Medien, Massimo Agostinis, gibt es überhaupt eine Alternative zum Silvio Berlusconi im Moment zu Italien oder irgendeine Nachfolger in Sicht?
Im Mitte-Rechts-Lager ist es ein bisschen schwierig. Es wird manchmal seine rechte Hand genannt, eben der Gianni Letta, aber der ist auch schon 75, also der kann nicht real. Jetzt habe ich gerade gesehen, es ist da etwas reingekommen, allerdings ist noch nicht der Senat, Entschuldigung.
Ich war also auch am Schauen gewesen, also von dem her gut verstanden, wenn sie kurz abgelenkt sind. Wir sind bei den Nachfolgern.
Ich habe vergessen. Genau.
Jawohl. Ob es irgendeine alternative Nachfolger gibt zum Silvio Berlusconi?
Ich glaube, im Moment sieht man das nicht. Es wird eben der Gianni Letta, der schon 75 Jahre alt ist, erwähnt. Da glaube ich nicht, dass das eine reale, auf längerfristige Zeit ein Nachfolger könnte sein. Es wird der jetzige Justizminister Angelino Alfano genannt, wo auch im leichten Mafia-Verdacht ist. Also im Moment ist einfach rechts niemand um, der langfristig die Partei in die Hand nehmen
könnte. Man hat den Eindruck, es geht mir manchmal auch so wie bei Serien, die man schon lange nicht mehr geschaut hat, dass wenn man 10 Minuten schaut, dann erkennt man plötzlich alle Figuren wieder, einmal die Schauspieler, die es nicht gerade ausgewechselt haben. Und das Gleiche ist in der italienischen Politik. Man hat das Gefühl, seit Jahren sind es einfach die gleichen älteren Herren, die dort am Drücker sind.
Das ist nicht ganz falsch. 1992 nach Tangentopoli, also dem riesigen Korruptionsskandal, ist ja die alte Garde hinweggefegt worden und es ist eine neue installiert worden. Die Italiener haben sich darüber gefreut, endlich neue Köpfe. Die Köpfe aber sind praktisch unverändert geblieben und 1992, 93, das sind jetzt doch auch wieder 17 Jahre und die haben sich kaum geändert. Man kann Politdebatten schauen, es sind immer etwa die gleichen. Die Jungen beklagen sich über den Zustand und schwätzen von einer eigentlichen Gerontokratie, dass Italien quasi, wie seinerzeit die Sowjetunion, von alten, vor allem Männern regiert wird. Und der Vorwurf ist nicht einfach nur falsch.
Sie sprechen die Jungen an. Wie kommen denn die überhaupt in die Politik? Müssen sie sich einfach aufdienen in einer Partie und warten, bis dann irgendein Älterer dann entweder abgewählt wird oder Platz macht?
Es ist so, wobei heute haben fast alle Parteien bieten für die Jungen so Stiftungen, so Thinktanks an, Generazione Futuro, Fare Futuro, heissen die Sachen zum Teil oder zum Beispiel. Und das sind so Institutionen quasi, wo sich die Jungen reinbegeben können, um sich die Sporen abverdienen, um von dort aus denen in die Politik den Sprung können schaffen. Allerdings sind die Thinktanks noch eher neueren Datums, sodass der Einfluss von denen direkt aufs Parlament und auf die Zusammensetzung noch kaum spürbar ist. Es ist auch so, dass das italienische Parlament im europäischen Vergleich in Sachen Frauen wahnsinnig weit hinten drin ist. Jetzt ist mir die Zahl gerade entfallen, aber ich meinte, die seien etwa 15%, 10-15%, je nach Kammer. Das ist natürlich nichts im europäischen Vergleich.
Das heisst, Silvio Berlusconi hat fast schon Frauenförderung gemacht, wenn man so EU-Parlament anschaut oder die er rausgepflückt hat im Vergleich zu diesen Zahlen. Sie haben vorhin angesprochen, Mitte-Rechts ist niemand in Sicht, wo könnte Nachfolger oder eine Alternative sein zum Silvio Berlusconi. Wie ist denn der Zustand von der Opposition? Dort hat es auch niemand.
Man hat dort Pierluigi Bersani, das ist der Chef der Mitte-Links-Opposition. Der ist inhaltlich ein sehr starker Mann. Der weiss, von was er redet. Der war schon mal Wirtschaftsminister, der war mal Präsident für den wirtschaftlich sehr erfolgreichen Emilia-Romagna. Der Mann weiss eigentlich, von was er redet. Er ist sehr unpopulär und das ist sein grosser Defekt. Er ist fast langweilig. Das heisst, seine Auftritte, die mögen kaum einen hinter dem Busch aufhören holen. Er sagt dann immer, er würde das bewusst machen, respektive es sei ihm wurscht, dass er langweilig würde wirken, vor allem neben einem Stralema, wenn ein Berlusconi, aber das sei gerade das, was Italien eigentlich bräuchte. Ich denke, die Argumentation ist nicht einfach nur falsch, nur im heutigen Zeitalter, wo die Medien halt eine so eine grosse Rolle spielen, kann ein Bersani nicht einfach finden, ich bleibe langweilig und das bringt uns dann den Erfolg.
Jetzt gibt es die sagen, Italien sei eigentlich eh nicht regierbar oder steuerbar. Ist das ein Klischee oder hat es etwas Wahres dran? Und könnte man sagen, in dem Fall kommt es eigentlich gar nicht darauf an, wer es denn schlussendlich ist nach dem Berlusconi?
Ich finde, es ist ein sehr gefährliches Argument. Natürlich ist Italien sehr schwierig regierbar. Der Mussolini hat sich, und wir wollen jetzt nicht auf den Referent machen, aber der hat das natürlich auch schon gesagt, Italien sei unregierbar. Wenn man ein bisschen schaut, warum das so ist, dann muss man in die Geschichte gehen. Italien feiert nächstes Jahr 150 Jahre Unità d'Italia, also Vereinigung von Italien. Das ist aber nicht so basiert wie in der Schweiz, wo nach und nach ein Stückchen Kanton beitreten ist aus eigenen Überlegungen, sondern in Italien ist es so gesehen, Norditalien hat eigentlich Süditalien überfallen und okkupiert. Und unter dem leidet das Land immer noch. Es ist immer noch gespalten. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg, als nächste grosse Zäsur, hat es in Italien wie in keinem anderen Land eine wahnsinnig starke kommunistische Partei gegeben, die das ganze Land politisch zutiefst gespalten hat. Wegen dem kann Berlusconi auch heute noch vom Gespenst der Kommunisten reden, obwohl es keine Kommunisten mehr gibt, im ganzen Land nicht. Aber es gibt noch eine Generation, die die massiven Auseinandersetzungen zwischen Kommunisten und Christdemokraten mitbekommen haben und die sagen, das wollen wir nie mehr. Und wenn der Berlusconi natürlich dann so auftritt und sagt, das sind Kommunisten, die Linken, dann löst das bei einem Teil der Italiener grosse Ängste aus. Die grosse Spaltung, aber die politische, die ökonomische Spaltung von dem Italien macht es tatsächlich für jeden schwierig, das Land zu feiern. Was nötig wäre, ist eine Befriedigung quasi, eine Aufarbeitung vom Zusammenwachsen von dem Land und auch die Aufarbeitung vom Terrorismus, vom Kommunismus in dem Land. Aber die Italiener, wenn es um Geschichte geht, da stehen sie fast auf Kriegsfuß. Geschichte ist für sie Geschichte. Sie werden sich um das nicht kümmern. Ergo wird sich das wahrscheinlich nicht so schnell ändern.
Vertrauensabstimmung im Abgeordnetenhaus, währenddem wir jetzt hier reden, Massimo Agostinis, wo dann die Frage beantworten wird, ob es für oder gegen den Silvio Berlusconi rauskommt. Jetzt nehmen wir mal an, es käme gegen ihn raus und es gäbe allenfalls Neuwahlen. Hat es ein paar gegeben, die gesagt haben, ja, das sei eine Gefahr für die Stabilität, der Berlusconi selber hat das gesagt, von Italien. Ist es das?
Es ist anzunehmen, dass bei Neuwahlen der Berlusconi wieder oder respektive Mitte rechts wieder wird gewinnen, allerdings nur sehr knapp, was wiederum dazu führt, dass das Land fast nicht regierbar ist, weil links und rechts die schenken sich nichts. Das ist zu befürchten, dass nachher zwar die Rechten weiterhin an der Regierung bleiben, vielleicht auch gescheite Vorschläge machen, aber sie müssen immer schauen, können wir alle zusammenhalten, die hier jetzt unter dem Dach sind, folgen uns auch alle von Mitte rechts oder gibt es nicht wieder ein paar Leute, die davonlaufen im letzten Augenblick und dann ist alles blockiert oder die Regierung geht wieder zusammen. Und die grosse Gefahr, und die ist nicht einfach so aus der Luft gegriffen, ist tatsächlich, dass die Finanzmärkte, die Italien sehr im Visier haben, dass die sich dann anfangen bewegen und die riesige Auslandsschuld, die Italien hat, gehen bestrafen, indem Italien für seine Zinsen wahnsinnigen Aufschlag zahlen muss.
Und das in welchem wirtschaftlichen Zustand? Also wenn man jetzt kurz aufeinander bringen könnte, wo Italien nach der Krise steht, jetzt die Verschuldung haben Sie schon angesprochen.
Also die Verschuldung ist die zweite oder die drittgrösste mit der gigantischen Summe von 1.870 Milliarden Euro. Das ist eine astronomische Zahl, die man sich fast nicht vorstellen kann. Auf der anderen Seite sind die Italiener grosse Sparer. Sie kaufen Staatstitel, also wenn Italien Geld aufnimmt, kaufen die Italiener selber wieder zu 43%. Das ist weltweit fast einmalig. Italien ist darum nicht ganz so den internationalen Finanzmärkten ausgesetzt. Aber die Gesamtsituation der Wirtschaft ist nicht rosig. Das Wachstum in den letzten 9 Jahren war schwach. Es hat sogar zum Teil Minuswachstum gegeben. Die Steuereinnahmen sind massiv zurückgegangen. Die Steuerevasion, also die Steuerflucht, ist am Steigen, trotz aller Massnahmen. Das sind alles Zahlen, die das Land nicht einfach im besten Licht erscheinen.
Und welchen Nachteil hat Berlusconi an dem?
Dass er eigentlich keinen Streich gemacht hat für die Wirtschaft. Der italienische Arbeitsmarkt ist immer noch völlig blockiert. Italienische Unternehmer wissen, wenn ich mehr als 14 Leute einstelle, dann darf ich auch in einer Krise keinen entlassen. Die Reaktion darauf ist, sie stellen höchstens 14 ein und den Rest schwarz anstellen. Das ist ein sehr häufiger Ausweg aus so einer verkrusteten Situation. Der Berlusconi, der gesagt hat, er würde die liberale Revolution bringen in das Land, hat in dieser Beziehung nichts gemacht.
Nichts gemacht. Ich komme nochmal zurück auf diesen Skandal, wo auch bald schon niemand mehr interessiert. Dann Gesetz machen nach eigenem Gusto, Wahlbetrug, Machtmissbrauch, all das. Haben die Leute in Italien überhaupt noch einen Glauben an den Staat oder ist das gar nicht schlimmer geworden, seit Berlusconi Ministerpräsident ist?
Man sieht die Staatsverdrossenheit bei der Stimme und was bei der Wahlbeteiligung. Die ist, Italien ist, also die Italiener sind ein sehr diszipliniertes Volk gewesen, wenn es um Wahlen geht. Sie sind mit 85% in den 70er und 80er Jahren an die Urne gegangen. Heute ist das praktisch abgekehrt auf etwa 70% und man befürchtet, dass das weiter zurückgeht. Also die Staatsverdrossenheit, auch die Miete von diesen ewigen Streitereien, man kann sich nicht vorstellen, wie sich Politiker hier gegenseitig aufs Dach gehen, die ist gross, die Leute sind verdrossen und es gibt sogar Politologen, die sagen, das ist eine sehr gefährliche Situation, wenn in der Politik nichts mehr vorwärts geht, dann ist das heute der ideale Nährboden, so in den 60er und 70er Jahren, für Terrorismus. Man ist hier jetzt noch nicht so weit, aber es gibt Befürchtungen innerhalb der Geheimdienste, dass die jetzige Situation wieder möglicherweise zu also Reaktionen führen könnte.
Und in der Politik selber haben dann immer wieder einfach Leute, wenn Berlusconi eine Chance hat. Das ist ja das, was man von außen manchmal staunt, wie lange dass der sich eigentlich heben kann. Man versteht eigentlich nicht ganz genau, warum.
Man versteht es nur nicht, wenn man ihn noch nie live miterlebt hat. Ich war ein paar Mal an Anlässen gewesen. Der Mann kann einfach begeistern. Und man sieht gar nicht mehr im Moment, was er nicht gemacht hat und seine Frauengeschichten und so weiter und so fort. Er ist einer, der die Masse begeistern kann. Das ist phänomenal. Und wenn man das ein- oder zweimal mitbekommen hat, dann versteht man, dass Leute, die rechts stehen, die links nicht wählen können, weil sie noch nie links gewählt haben und das auch nie machen werden, dass die dann automatisch bei ihm landen. Das ist das eine. Und das andere ist, es ist ja ein gesamteuropäisches Phänomen mit der Medialisierung, dass Leute, die sich gut verkaufen können, Politiker bessere Chancen haben als die staubtrocken sind, auch wenn sie gescheiter sind und die besseren Vorschläge haben.
In etwa einer halben Stunde, nehme ich an, wissen wir, wie die Vertrauensabstimmung rausgekommen ist. Sie ist nämlich jetzt, glaube ich, gerade kurz unterbrochen worden. Massimo Agostinis, wir hören Sie weiter auf dem Sender. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Besten Dank nach Bern.
Tagesgespräch mit dem Massimo Agostinis zu Rom, der DRS-Korrespondent über Italien, am Tag, wo sich der Ministerpräsident Berlusconi einer Vertrauensabstimmung im Parlament zu stellen hat.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.